Deutschlandfunk. Freistil.
Was ist denn das da?
Fragte das Einhorn und stieß das Mädchen unsanft mit seinem Horn an.
Lass das! Ich bin ein Mensch.
Die gibt's wirklich? Ich dachte immer, das sei ein Fabelwesen.
Und ich dachte immer, Einhörner seien Fabelwesen. Ich habe vorher noch nie eins gesehen.
Gut. Jetzt hast du mich gesehen und ich habe dich gesehen. Und wenn du an mich glaubst, dann glaube ich auch an dich. Einverstanden?
Okay, wenn du meinst.
Der Name des Mädchens ist Alice und sie ist im Wunderland unterwegs.
Das Tier, das es nicht gibt. Einhörner. Kulturgeschichte eines Irrtums. Feature von Rolf Kanzen.
Oh, dieses ist das Tier, das es nicht gibt. Sie wussten's nicht und haben's jedenfalls. Sein Wandeln, seine Haltung, seinen Hals, bis in des stillen Blickes Licht geliebt.
Zwar war es nicht, doch weil sie's liebten, ward ein reines Tier. Sie ließen immer Raum und in dem Raume klar und ausgespart, erhob es leicht sein Haupt und brauchte kaum zu sein. Wunderbare Formulierungen, also da wird Rilke sehr präzise, sehr sachlich.
Jochen Hörisch ist Unikornologe, also Einhornforscher. Hauptberuflich Professor für Germanistik und Medienwissenschaften an der Uni Mannheim.
Ja, jetzt machen wir hier ein Radiogespräch, aber Sie sehen, dass ich ja Einhornbilder in meinem Büro habe. Ja, das ist der berühmte Pariser Teppich, nicht? Wie es dann zärtlich mit der schönen Dame umgeht, das ist klar.
Es sind Abbildungen der berühmten Einhornteppiche aus dem Musée de Cluny in Paris.
Oh, dieses ist das Tier,
das es nicht gibt.
Die Originale entstanden um 1500 und erzählen Einhornmythen auf 6 großen Wandteppichen, jeweils 3 bis 4 Meter hoch und 3 bis 5 Meter breit.
Mit dem Einhorn kann ich mich identifizieren. Das ist so ein Totemtier.
Rainer Maria Rilke bewunderte sie im Jahre 1906 in Paris.
Natürlich kann ich eben auch als Einhorngläubige Teil einer Herde werden.
Sie nährten es mit keinem Korn, nur immer mit der Möglichkeit, es sei.
Rilke macht daraus ja eine wunderbare rhetorische Figur und eine einsame Pointe. Und dieses ist das Tier, das es nicht gibt, heißt es so herrlich paradox in der Eröffnungszeile von Rilkes Einhornsonett.
Rilke kommentierte, das Einhorn symbolisiere für ihn
alle Liebe zum Nicht-Erwiesenen, Nicht-Greifbaren, aller Glaube an den Wert und die Wirklichkeit dessen, was unser Gemüt durch die Jahrhunderte aus sich erschaffen und erhoben hat.
Einhorn, Einhorn, davon, Einhorn.
Das Einhorn ist nichts als Seele.
Und Gemüt.
Ich glaube so lange an Einhörner, bis die Wissenschaft beweist, dass es sie nicht gibt.
Einhörner tun mir gut und deswegen sind sie wahr.
Seele.
Das Einhorn. Erkennbar an Hufspuren im Sand, am Abdruck im Schnee, an der Fährte im Gras, am geknickten Zweig im dichten, dunklen Wald.
Und an den Einhornäpfeln auf dem Großstadtasphalt.
Seele.
Manche Fährten haben sich tief eingegraben. Sie stammen von großen, schweren, gefährlichen, bedeutsamen Einhörnern, etwa von denen aus der Bibel. Andere Fährten sind weniger markant, doch immer noch gut sichtbar. Hinterlassen haben sie die zierlichen, flinken und listigen Einhörner des christlichen Mittelalters und der Renaissance. Einige Fährten sind uralt und lenken den Blick in den Orient, nach China, Indien und Babylon. Im Westen wurden sie in den vergangenen Jahren immer aufdringlicher. Weiße Einhörner, Barbiepuppen gleich, mit pinkfarbener Mähne und blauen Augen, die in riesigen Herden ihre Hinterlassenschaften verteilen, am liebsten in Kinderzimmern. Vorpubertäre Mädchen lieben sie. Mit ihnen lässt sich gefahrlos kuscheln. Sie sind weitgehend harmlos und doch ein wenig gefährlich, wehrhaft. Schließlich haben sie ein Horn.
In the distance, hear the laughter of the last unicorn.
Peter S. Spiegel, das letzte Einhorn.
Ein Best- und Longseller seit 1968, in viele Sprachen übersetzt, erfolgreich verfilmt.
Das Wunder des Einhorns. Begegnungen mit den erleuchteten Wesen der siebten Dimension. Erschienen 2008.
Die esoterische Autorin Diana Cooper ist international im Einsatz. Ihre erfolgreichen Engelbücher sind ihr wohl langweilig geworden. So fing sie das wilde Einhorn und machte es gefügig.
Praxisbuch für die Kontaktaufnahme mit den erleuchteten Wesen der siebten Dimension.
Hunderte von Autorinnen und Autoren ritten mit ihren Einhornbüchern auf der Einhornwelle. Abgestimmt darauf Einhornmeditationen, Seminare für Anfänger und Fortgeschrittene.
Einhorn, Einhorn, das Horn, Einhorn.
Einhorngesang.
Einhornfestival.
Einhorn-Channel.
Einhornjagd.
Einberufung des Hohen Rats der Einhörner.
Tatsächlich sehen wir, dass wir immer wieder, wenn wir Rationalisierungsschübe haben, wenn alles technologisch und wissenschaftlich erklärt wird, auch immer Gegenbewegungen dazu haben. Die sind religiös, die sind poetisch und die sind so auch esoterisch im Zwischenbereich. Und in diesem Bereich gehört auch die Wiederentdeckung der Einhörner.
Einhornritual.
Einhornanrufung.
Einhorngebet.
Einhornaltar.
Einhornfilet.
Die sagt, naja, wenn ihr glaubt, die Welt besteht nur noch aus Formeln und Quanten, dann behaupte ich, in den Wäldern gibt's Einhörner und fordert also diese Entzauberung durch eine Wiederverzauberung heraus.
Dr. Michael Blume ist Religionswissenschaftler, einer der wenigen, die Einhörner ernst nehmen. Der Einhornglaube gehört zur Bedürfnisreligiosität. Nicht mehr wie beim Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, sondern meiner.
Mein Wille geschehe. Und in diesem Bereich spielt eben auch die Einhorn-Religiosität eine Rolle, wo Menschen dann einfach sagen, Einhörner tun mir gut, die bringen mich mit meinem inneren Kind und mit dem Zauber der Natur in Verbindung und deswegen sind sie wahr.
Einhorn-Empowerment.
Einhorn-Zahnbürstenhalter, Salzstreuer, Kondom, Kuscheltier.
There is so much
Einhorn-Suppennudeln, Pantoffeln, Eiscreme, Hämorrhoidensalbe.
Einhorn-Backmischungen, Ketchup, Schokolade. Ein Raumspray mit Produktnamen Einhorn-Pups.
Einhörner überall. Auf Bettwäsche, T-Shirts, Toilettendeckeln, Schminkbeuteln, scherzhaft auf Fleischkonserven.
Eine Geschmacklosigkeit, die ich in aller Schärfe zurückweisen muss.
Toilettenpapier mit galoppierenden Einhörnern unter der Aufforderung Believe in your dreams.
Im Moment ist ein Riesenhype von Einhörnern. Ja? Ich denke immer, wenn die Leute wüssten, dass es sie wirklich gibt, dann würde ich mich dann fragen, ist denn dieser Hype auch noch da? Die wenigsten nehmen es ja wirklich ernst oder wissen den Hintergrund.
Einhornessenzen. Mit den Einhörnern Löwenherz, Himmelsschutz, Silberstern, Friedensklang, Liebeszauber.
Die Herstellerin Melanie Missing versichert ausdrücklich, dass die Rezepte für die Essenzen direkt von den Einhörnern übermittelt wurden.
Die 14 Einhornessenzen erhalten sie in Violettglas, welches zusätzlich die Energie dieser Essenzen schützt und erhöht.
100 Milliliter für 29,90 Euro.
Inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten gegen Vorkasse bei Garten Eden Einhornessenzen.
Die Einhornessenzen der Jesus-Schule sind teurer. 50 Milliliter für 75 Euro. Alle Essenzen erhältlich auch im gut sortierten Esoterik-Fachhandel unter fachkundiger Beratung eines speziell geschulten Unicorn Energy Practitioner.
Einhorn Essenz.
Lieferbar auch als Spray.
Einfach in die Aura sprühen.
Garten Eden Einhorn Essenzen werden deine Zellen mit ihrem wundervollen Licht nähren. Fühle, wie sie belebt und erneuert werden. Das Einhorn richtet sein Lichthorn auf alle in Disharmonie befindlichen Regionen und Organe.
Oh, dieses ist das Tier,
das es nicht gibt.
Dann wollen wir eine ganz klitzekleine Meditation machen.
Sie nährten es mit keinem Korn, nur immer mit der Möglichkeit, es sei. Und die gab solche Stärke an das Tier, dass es aus sich ein Stirnhorn trieb, ein Horn. Zu einer Jungfrau kam es weiß herbei.
Vielleicht seht ihr, dass hier ganz viele Einhörner sind. Es funkelt und leuchtet und glitzert. Es ist unfassbar. Schaut euch jedes einzelne Einhorn an. Jedes hat eine andere Ausstrahlung, eine andere Energie, eine andere Farbe. Jedes leuchtet für euch.
Weil sie es liebten, ward ein reines Tier.
Seele.
Das Einhorn lebt. Es hat eine Geschichte, die sehr weit zurückreicht. Die ersten Einhornfährten sind mindestens 5000 Jahre alt und führen uns nach China.
Körper eines Hirsches, Kopf eines Wolfes, Hufen eines Pferdes, Schuppen eines Fisches, Schwanz eines Rindes.
Nicht zu vergessen das spitze Horn. Leider fehlen Angaben zur Horngröße. Das Tier heißt Qilin, ist stark, aber sanftmütig. Mit allen Lebewesen geht es vorsichtig und liebevoll um. Es traf vor 5000 Jahren Kaiser Fuxi, prognostizierte ihm korrekt eine glückliche Regierungszeit. Das Einhorn galt als Glückstier, arbeitete aber, so eine andere Legende, als wahrheitssensibler Richter und im Falle der Schuld aufspießender Henker in Personalunion. Zu einer erneuten Einhornsichtung kam es 551 vor Christus in China.
Fürchte dich nicht. Du wirst empfangen und einen Sohn gebären.
In China war es kein Engel, sondern das einhörnige Qilin. Und es kündigte nicht die Geburt von Jesus an, sondern die von Konfuzius.
Da wird eine Frau fruchtbar sein und einen bedeutenden Sohn gebären.
Diese Fährte konkretisiert sich im indischen Heldenepos Mahabharata. Wieder inszenierten Götter die Geburt eines Heiligen. Dieses Mal nicht mittels Frau bzw. Jungfrau, sondern mittels Gazelle.
Auf dem Kopf des hochherzigen Heiligen aber war ein Horn.
Der einhörnige Heilige lebte als Asket einsam im Wald. Als im benachbarten Königreich eine lange Dürre herrschte, gab ein Brahmane dem König den Tipp, den unwilligen Einhörnigen aus seinem Wald zu locken. Dann würde es wieder regnen.
O großer König, ich werde versuchen, ihn, dessen Reichtum allein in seiner Askese besteht, hierher zu bringen,
versicherte eine Hetäre. Nach den in Heldenepen üblichen Komplikationen überlistet sie ihn professionell. Sie lockt den Einhörnigen auf ein Floß, das aussieht wie eine Insel. Und es kommt, wie es kommen muss.
Wir kriegen es im asiatischen Raum sehr eindeutig, hihiha, mit phallischen Fruchtbarkeitskonnotationen zu tun.
Es regnet wieder. Die Hetäre bekommt ihr Honorar und die Königstochter den Ex-Asketen.
Diese sanfte Fallizität des Einhorns.
Diese Fruchtbarkeits- oder Sexualitätsfährte, die das Einhorn im Laufe der Jahrtausende hinterlässt, wird manchmal mehr oder weniger gut sichtbar, gekreuzt von einer anderen Fährte, der toxikologischen, genauer dekontaminierenden.
Das Einhorn entgiftet.
Der griechische Arzt Ktesias, Leibarzt des persischen Königs, berichtet etwa im Jahr 400 vor unserer Zeitrechnung von Einhörnern aus Indien.
Der Leib ist weiß, der Kopf purpurrot, die Augen dunkelblau. Auf der Stirne haben sie ein Horn von der Länge einer Elle.
Abgefeilte Teilchen des Horns werden in einen Trank getan und sind ein Schutzmittel gegen tödliche Gifte. Wer nun aus diesem Horne gefertigten Bechern trinkt,
der minimiert Vergiftungsrisiken. Das war für antike Herrscher, für Kaiser und Könige im Mittelalter und für Päpste der Renaissance nicht ganz unwichtig.
Die meisten Herrscher oder Höheren hatten gute Gründe, auf ein potentes Einhorn zu hoffen.
Ktesias, der griechische Arzt in persischen Diensten, scheint das gewusst zu haben.
Pulverisiertes Horn, einfach als Material, wird ähnlich, wenn man sich vergiftet hat, wie wir heutzutage Aktivkohle verwenden würden, nämlich stark adsorbierend.
Der Zoologe und Evolutionsbiologe Dr. Josef H. Reichholf. Hauptberuflich war er vor seiner Emeritierung Professor für Ökologie und Naturschutz, interessiert sich für Fabeltiere und ihre historischen Hinter- und Abgründe.
Das heißt, Giftstoffe, das sind ja meist eher komplexe Moleküle, die werden von dieser Hornsubstanz, wenn die gerieben, zerstoßen ist, aufgenommen und dadurch dem Körper nicht zugänglich gemacht.
Das machte die Einhornjagd zu einem gewinnbringenden, betrugsanfälligen, vor allem aber gefährlichen Unternehmen, wie Ketesias wusste.
Kein Tier, weder ein Pferd noch ein anderes, holt es ein, wenn es verfolgt wird. Sie wehren sich durch Stoßen mit ihren Hörnern und Füßen und durch Beißen mit den Zähnen und töten viele Pferde und Menschen.
Das ist die dritte Einhornfährte, die Risikofährte. Einhörner sind wild und gefährlich. In Indien schien der Jungfrauenköder bei der Einhornjagd unbekannt gewesen zu sein. Oder sie haben aus moralischen Gründen auf ihn verzichtet.
Und dann macht er einen Bericht Ketesias, der den Titel hat, die Indica. Und da kommt dann eben einfach vor, es gibt in Indien Tiere, die wir nicht kennen. Und die heißen Monokeros oder Monokeroi im Plural. Und dann steht es bei Ketesias. Von Ketesias schreibt es Aristoteles ab. Aristoteles ist die Autorität schlechthin. Was bei Aristoteles steht, kann nicht falsch sein. Also kommt es ins Zentrum des griechischen Kulturkreises.
Aristoteles spricht lediglich von einhörnigen Tieren. Doch das reichte. Die findet man auch auf den jahrtausendealten Abbildungen im babylonischen Zweistromland. Zwischenzeitlich gab es noch andere Berichte von Indienreisenden, doch die beschriebenen Sichtungen entpuppen sich als mythologisch aufgepeppte indische Nashörner.
Rhinozerosse.
Die sind zwar auch stark und gefährlich, müssen hier aber leider disqualifiziert werden, weil sie ihr Horn auf der Nase tragen, nicht auf der Stirn.
Ich glaube so lange an Einhörner, bis die Wissenschaft beweist, dass es sie nicht gibt.
Genau, dann wollen wir eine ganz klitzekleine Meditation machen.
Mit Marianne Ammann. Die spirituelle Beraterin ist ein Medium und channelt die Botschaften der Einhörner.
Ich bin nur eine kleine Postbotin. Das ist ganz wichtig. Ja, ich bin eine kleine Postbotin, aber ich bin gerne Postbotin. Ich überbringe gerne die Botschaften.
Und sie hilft Menschen durch ihre Einhornmeditationen, den feinstofflichen Wesen ganz nahe zu kommen.
Es geht um die liebevolle Wahrheit und um liebevolle Klarheit. Denn das ist das wichtigste Element zwischen Himmel und Erde. Wahrheit, Klarheit, Liebe. Euer Einhorn legt sich nun langsam hin.
Und wir folgen inzwischen der folgenreichen Fährte, die das Einhorn in der Bibel hinterließ.
Gott hat die Israeliten aus Ägypten geführt. Seine Freudigkeit ist die eines Einhorns.
Seine Herrlichkeit ist wie eines erstgeborenen Stiers. Und seine Hörner sind wie Einhornhörner.
Aber mein Horn wird erhöht werden, wie das eines Einhorns. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen. Und errette mich vor den Einhörnern.
Psalm 22, hier vertont von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das ist der Psalm, den Jesus am Kreuz zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etwas später folgt:
Errette mich vor den Einhörnern.
Gleich an 8 Stellen im Alten Testament ist von Einhörnern die Rede. Meistens stehen sie für das Unberechenbare, Gewalttätige, Starke. Eine dekontaminierende und sexuelle Fährte lässt sich in der Bibel nicht oder nur mit Hilfe der Psychoanalyse aufspüren. Hörner sind per se verdächtig. Bildliche Darstellungen des 15. und 16. Jahrhunderts bestätigen, es gab wohl auch Einhörner im Paradies. Sie spazieren wie brave Haustiere zusammen mit Adam und Eva durch den Garten Eden. Ihre Anwesenheit bestätigt auch ein Text von Jakob Ruff. Hier gibt Adam dem Einhorn seinen Namen.
Dieweil dich Gott hat gemacht weislich, ein Einhorn nenn ich billig dich. Din Kraft und Tugend wird kundbar, auf Erden werden offenbar.
Auf der Arche Noah wollte man sie nicht haben.
Polnische und russische Legenden machen Einhörner selbst dafür verantwortlich. Sie hätten beim Einsteigen in die Arche gedrängelt oder hätten arrogant eine eigene Kabine verlangt und mussten draußen bleiben. Doch Einhörner können schwimmen. Laut Talmud, eine der wichtigsten jüdischen Schriften, konnte sich das Einhorn schwimmend retten. In anderen Geschichten soff es ab und wechselte in den feinstofflichen Bereich. Theologisch weniger spekulativ ist die Antwort auf die Frage, wie kommt das Einhorn in die Bibel?
O, dieses ist das Tier,
das es nicht gibt.
Weil sie es liebten, ward ein reines Tier.
Geliebt haben sie es wohl nicht. Und es ward auch nicht, weil jemand à la Rilke eine Projektionsfläche für seine Fantasien suchte. Es ward, so die Legende, weil der ägyptische König Ptolemäus II. Im 3. Jahrhundert vor Christus 70 jüdische Waisen nach Ägypten rief. Sie sollten dort in 70 Tagen, in Klausur auf einer abgelegenen Insel, die hebräische Bibel ins Griechische übersetzen.
Ward ein reines Tier.
Manchmal ist auch von 72 Waisen die Rede und von 72 Tagen.
Und dann übersetzen die Septuaginta, die 70 Waisen, die hebräische Bibel ins Griechische. Und sie wissen nicht genau, was das hebräische Wort Re'em heißt. Das heißt in etwa nicht domestiziertes Tier, also alle Tiere, die keine Haustiere sind. Aber die schwächeln philologisch und übersetzen es sozusagen überpräzise mit Monokeros. Das hebräische Re'em wird dann eben Monokeros.
Wörtlich ein Horn. Die griechische Übersetzung Monokeros wurde wiederum ins Lateinische übertragen mit Unicornis. Von Luther dann vom Lateinischen ins Deutsche mit Einhorn. Über diese hier von Jochen Hörisch erläuterte Erklärung besteht unter Unikornologen Konsens, unabhängig von ihrer jeweiligen wissenschaftlichen oder spirituellen Fokussierung.
Seele.
Das heißt, die biblische und damit auch christliche Existenz des Einhorns und damit die Initialzündung für eine Jahrhunderte dauernde äußerst produktive Tradition in Kunst, Dichtung und Musik entstammt einem schnöden Übersetzungsfehler. Die Frage ist dann, wie und warum kommt es zu dieser Fehlübersetzung in dem von Christen sogenannten Alten Testament, in der Septuaginta, übersetzt 70. Tatsächlich ist die Zahl der Übersetzer unbekannt und übersetzt wurde peu à peu wohl bis ins 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hinein. Egal. Fest steht, es handelt sich um eine Fehlübersetzung des Hebräischen Re'em. Nur wie und warum kamen die Übersetzer auf Monokeros?
Ein Horn, das Horn.
Vielleicht kannten die Übersetzer Ketesias Berichte vom indischen Einhorn oder Aristoteles Aussagen über das einhörnige Tier oder die Reliefs aus Babylonien oder näherliegend die aus Ägypten. Dort gibt es auch ansehnliche Tiere, darstellungsbedingt in 2D-Draufsicht, mit nur einem Horn.
Als Zoologe fühlt man sich herausgefordert. Was kann an so einem mythischen Tier so Besonderes gewesen sein, dass es diese langanhaltende Bedeutung entwickelt hat?
Josef Reichholf meint, eine plausible Erklärung für die folgenreiche Fehlübersetzung liefere die Oryx-Antilope. Zufällig fotografierte er sie in Südäthiopien.
Und zu Hause stellte ich fest, dass ich ein Einhorn fotografiert hatte. Die Hörner der Oryx stehen so schmal und so schön parallel zueinander, dass genau von der Seite fotografiert der Eindruck eines einzelnen Horns zustande kommt.
Besonders groß ist die inzwischen fast ausgestorbene arabische Oryx-Antilope, eine Großantilope mit der Körpermasse eines kleinen Rindes. Auf sehr alten ägyptischen Reliefs war wohl sie es, die zusammen mit Haustieren abgebildet wurde. Die Reliefs stammen aus einer Zeit, in der die heutige Wüste Ägyptens noch nicht so heiß und weitgehend grün war. Eine Art Savanne, in der anspruchsloses Vieh geweidet werden konnte. Hier versuchten Hirten, wie Ägyptologen bestätigen, verschiedene Wildtiere zu domestizieren. Darunter, so die These von Josef H. Reichholf, die arabische Oryx-Antilope. Deshalb zeigt sie das Relief mit anderen Haustieren. Sie liefert viel Fleisch, kommt mit unregelmäßiger Tränke und trockenem Futter klar. Diese Oryx-Antilope könnte jenes Re'em sein, das einige Jahrhunderte später mit Monokeros, mit Einhorn übersetzt wurde. Die dauerhafte Domestikation schlug fehl. Das Klima änderte sich. Es wurde trockener. Die wildlebenden Oryx-Antilopen wichen aus. Es gab sie nicht mehr in Ägypten. Es gab sie nur noch als Relief und als Erzählung. Als unzähmbares, wildes Tier mit einem gefährlichen Horn.
Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich vor den Re'em.
Vor den Einhörnern. Andererseits vergleicht sich Gott selbst mit dem Re'em, mit dem Einhorn.
Mein Horn wird erhöht werden wie das eines Einhorns.
Psalm 92.
Und so kommt das Einhorn in die Bibel. Und von da ab ist es sozusagen nicht mehr zu stoppen. Denn was bei Aristoteles und in der Bibel steht, das muss wahr sein.
Und so begann der unaufhaltbare Siegeszug des Einhorns.
Sie nährten es mit keinem Korn.
Nur immer mit der Möglichkeit, es sei.
Und nun sucht euch ein Einhorn aus. Vielleicht nach der Farbe, nach der Größe oder nach eurem Gefühl.
Einhornmeditation, um auch die rechte, die emotionale Gehirnhälfte, um auch das Herz mitzunehmen zum Einhorn.
Und nun stellt euch vor das Einhorn hin. Legt eure Hände auf den Kopf, ganz behutsam, und streichelt es. Denn für die Einhörner ist es wundervoll, wenn sie berührt werden von euch Menschen. Denn das heißt, dass ihr eure Ängste loslasst und eure Zweifel.
Einhorn, Einhorn.
Einhörner räumen Zweifel nicht immer aus. Im Gegenteil, sie schüren sie. Einhörner sind quasi von Natur aus nicht eindeutig fassbar, sind polyvalent. Sie wirken in verschiedene Richtungen. Einmal sind sie schön und erhaben, dann gleiten sie ab ins Sexuelle.
Diese sanfte Phallizität des Einhorns.
Oder entwickeln eine Tendenz, ins Gefährliche, gar Plumpe abzurutschen. Als der heilige Hieronymus im 4. Jahrhundert die ins Griechische übersetzte Bibel nun ins Lateinische übersetzte, richtete er weiteres philologisches Chaos an. Einige der Monokeroi blieben unübersetzt. Einige degradierte er zu Rhinoceroi, machte aus ihnen also banale Nashörner. Wieder andere übersetzte er in Unicornis, Einhorn, und hinterließ sie der theologischen Nachwelt.
Wer ist dieses Einhorn?
Fragte der heilige Ambrosius von Mailand.
Etwa Gottes eingeborener Sohn? Das eine Wort Gottes, das von Gott gewesen ist von Anbeginn.
Mit einem plumpen Nashorn. Im spätantiken Rom waren sie bekannt. Wäre diese allegorische Aufrüstung Jesus gleich Einhorn nicht zu machen gewesen. Mit einem eleganten, taffen Unicornis schon eher. Martin Luther rehabilitierte das Monokeros Unicornis in seiner Bibelübersetzung vollständig, indem er es durchgängig mit Einhorn übersetzte. Luther bestätigte in dieser Übersetzung ein Etwas, das sich inzwischen etabliert hatte, in Theologie und Volksglaube, in der Bildkunst und Dichtung und auch in der, modern gesprochen, Toxikologie. Auf Trab kam das Einhorn durch fromme, volkstümliche Tiergeschichten, die unter dem Namen Physiologos, übersetzt der Naturkundige, erschienen, erstmals wahrscheinlich Ende des 2. Jahrhunderts. Diese allegorischen Bestiarien entwickelten zu Beginn des Christentums einen ebenso großen Einfluss wie die Bibel, versichern einige Theologen.
Ich glaube so lange an Einhörner, bis die Wissenschaft beweist, dass es sie nicht gibt.
Und der Hype, der wirklich mittelalterliche Hype, geht dann los, über 1000 Jahre dauert er, in der Schrift des Physiologos, des Naturkundigen. Und das läuft immer so, dass ein Tier realistisch für damalige Verhältnisse beschrieben wird. Und dann kommt die biblische und die christliche Allegorese, die christliche Deutung.
Ganz so realistisch sind die Geschichten eher nicht. Ein Beispiel, der Biber, Latein Castor.
Der Biber ist sanftmütig. Aus seinen Hoden gewinnt man eine heilkräftige Medizin. Deshalb entfernt er, wenn er bemerkt, dass er von einem Jäger verfolgt wird, mit einem Biss seine eigenen Hoden. Wirft sie seinen Verfolgern vor die Füße, und rettet sich so.
Jetzt die Deutung, quasi die Moral von der Geschichte.
Jeder, der keusch leben will, muss alle Regungen der Lüsternheit von sich selbst abschneiden und sie von sich weg dem Teufel ins Gesicht werfen. Das Tier heißt Biber, Kastor, wegen der Kastration.
Fromme Einsiedler und auch bedeutende Theologen des antiken Christentums, etwa Origenes, nahmen das wörtlich, schnitten sich die Regungen der Lüsternheit vom Leib. Der theologische Hintergrund der Naturbeobachtung im Physiologos ist klar. Gott schuf aus der Fülle seines Wesens heraus die Natur, nicht zuletzt um sich selbst zu verherrlichen. Deshalb kann auch in der Natur alles auf ihn bezogen werden, das Einhorn sowieso. Zuerst die Naturbeobachtung.
Das Einhorn ist ein sehr kleines Tier, einem Zicklein ähnlich, äußerst schnell, mit einem Horn mitten auf der Stirn. Und kein Jäger vermag es zu erlegen. Aber es kann mit folgender List gefangen werden. Man führt eine reine Jungfrau dorthin, wo es sich zu verbergen pflegt. Und von dort aus geht sie von sich aus weiter in den Wald. Sobald das Einhorn sie sieht, legt es sich in den Schoß und drängt nahe zu ihr.
Davon, Einhorn!
Dabei lässt sich das Einhorn fangen.
Jetzt die Anwendung, wie Physiologos sie beschrieb.
Auch unser Herr Jesus Christus ist ein Einhorn, über das gesagt wird, und er wurde geliebt wie der Sohn der Einhörner. Und in einem anderen Psalm heißt es, er hat aufwachsen lassen ein Horn der Erlösung. Die Tatsache, dass es ein Horn genau auf seinem Kopf hat, bedeutet, dass das, was er selbst sagt. Ich und der Vater sind eins.
Seele! Seele!
Und weiter?
Wenn es heißt, das Einhorn sei sehr schnell, bedeutet das, dass auch der hinterhältigste Teufel das Einhorn nicht fassen kann. Aber allein nach dem Willen des Vaters kam es herab, in den Schoß der Jungfrau, um unseres Heils Willens. Es ist gleich einem Zicklein und Sündenbock, weil der Erlöser selbst die Gestalt des sündigen Fleisches annahm und in sündigem Leib die Sünde verurteilte.
So wie das Einhorn von einer Jungfrau eingefangen worden ist, so hat Gott sich von der Jungfrau Maria verweltlichen lassen, vermenschlichen lassen. Und Jesus Christus hat sich für uns geopfert und wandelt ganz unter uns und. Das ist dann der ganz große Hype.
Das Einhorn kämpft oft mit Elefanten und es überwindet sie, indem es ihrem Bauch Wunden beibringt.
Der Physiologos ist kein identifizierbarer Autor, eher eine Texttradition. Von der christlichen Spätantike bis zum 15. Jahrhundert entstehen in mehreren Sprachen, Arabisch, Latein, Italienisch, Französisch, Deutsch, Isländisch, immer wieder neue Fassungen. Das Einhorn mutiert. Aus dem niedlichen, der Jungfrau in den Schoß springenden Zicklein wird ein ernstzunehmendes Tier, das freundlich der Jungfrau seinen Huf auf den Schoß legt, oder ein imposanter, gehörnter Schimmel, der seine Jäger gnadenlos aufspießt. Und nicht nur die.
Ironisch gesprochen, wenn eine Frau behauptet, sie sei noch Jungfrau, und es stimmt aber nicht, dann macht man die Jungfrau-Probe, hihihaha, mit dem Einhorn, und wenn es nicht stimmt, dann wird das Einhorn diese Frau bestrafen und aufspießen. Also es kann auch eine große, strafende, verfolgende, bedrohliche Macht sein.
Sogar das Böse schlechthin.
Das Einhorn ist dem Menschen übel gesinnt. Es verfolgt ihn. Und wenn es ihn erreicht, so durchbohrt es ihn mit seinem Horn und frisst es auf.
So ein etwas drastischer Physiologos-Text, der dem heiligen Basilius aus dem 3. Jahrhundert zugeschrieben wird. Das Einhorn ist vielschichtig, ambivalent, ein Grenzgänger zwischen Gut und Böse. Manchmal soll es Christus symbolisieren, das Horn der Erlösung. Dann läuft es über, geht zum Teufel mit seinem Horn.
Man merkt eben einfach, auf was für ein laszives, ambivalentes Gelände man sich begeben hat. Wenn man das Einhorn so christologisch besetzt, denn so blöd kann keiner sein, sozusagen erotische, phallische, sexistische Hintergedanken zu haben.
Die sexuelle, die Fruchtbarkeitsfährte, führt von Indien über die Antike bis ins christliche Mittelalter und darüber hinaus. Oft ist die Fährte leicht bedeckt, angedeutet, uneindeutig, oft aber auch offen. Dann öffnet die als Einhornköder ausgelegte Jungfrau ihre Bluse, zeigt ihm die Brüste und streichelt dem besänftigten Einhorn sein Horn. Einhorn! Sekundär bleibt das Horn bei erfolgreich abgeschlossener Einhornjagd. Das aufgespießte Tier, es symbolisiert Jesus, liegt aufgespießt vor der Jungfrau, also vor der jungfräulichen Gottesmutter Maria. Jesus hat sich als Sündenbock für die Menschen geopfert.
Wollt ihr wissen, wer dieses Einhorn ist? Es ist unser lieber Herr Jesus Christ, der für uns am Kreuz gestorben ist.
Ein Kirchenlied aus dem 16. Jahrhundert. Lieder, Gedichte, vor allem bildliche Darstellungen des Einhorns entstanden im Christentum weltweit zu Tausenden. In Kirchen, Klöstern, auf Gemälden, Teppichen, auf Reliefs und in Büchern lässt sich das Einhorn aufspüren, polyvalent und motivreich.
Oh, dieses ist das Tier, das es nicht gibt.
Seine Nicht-Existenz und Grenzgängerei öffnet der kollektiven Fantasie Freiräume entlang der bekannten Einhornpfade. Einer führt direkt in die mythologische Apotheke.
Das Einhorn entgiftet.
Nicht ohne Grund gibt es allein in Deutschland mehr als 100 Einhornapotheken.
Es gibt ein Tier, das sogenannte Monokeros. In jener Gegend ist ein großer See und es kommen die Tiere zusammen, um zu trinken. Noch ehe sich die Tiere versammelt haben, kommt nun die Schlange und wirft ihr Gift ins Wasser. Das Monokeros schlägt dann mit seinem Horn ein Kreuz und lässt so die Kraft des Giftes schwinden. Und alle Tiere können das Wasser trinken.
Dieser Einhorn-Entgiftungspfad zweigt auch von der Physiologos-Tradition ab und führt zu Hildegard von Bingen, die das phallische Horn weitgehend ignoriert, durchaus als Köder junge Frauen empfiehlt. Zitat: adlig, blondhaarig und kussbereit, aber andere Stücke des erlegten Einhorns therapeutisch nutzen will.
Wenn man die Leber des Einhorns pulverisiert und dieses schmalzige Pulver mit Eigelb mischt, so erhält man eine Salbe, die jede Art von Aussatz heilt. Ein Gürtel aus der Haut des Einhorns schützt vor Pest und Fieber. Schuhe aus Einhornleder verleihen gesunde Füße.
Doch bis in die frühe Neuzeit hinein galt Einhornpulver aus Einhornhorn als pharmazeutisch hochpotent, als universales Heilmittel, das zudem Schutz bietet gegen jedes Gift und jede Krankheit.
Bis hin zu Luther, der am Sterbebett einen Becher nahm mit Einhornpulver.
So Jochen Hörisch. Luther verabschiedete sich trotz Einhornhornpulver ins bessere Jenseits. Ebenso später, um das Jahr 1600 herum, ein Diener von Jakob dem I., dem König von England. Einhornhörner waren damals mehr als Gold wert.
Dresdner Ratsherren kauften eins für 75.000 Taler. Der französische König für 20.000 Pfund Sterling. Der Papst für 12.000 Goldstücke.
Jakob der I. testete ihre Echtheit am Personal. Ein Diener schluckte Gift, vermischt mit Einhornpulver, und kippte tot um.
Man hat mich hereingelegt. Das Horn ist nicht echt,
konstatierte Jakob der I. und kaufte sich ein neues. Einige dieser Hörner blieben ungenutzt und sind heute in Museen zu besichtigen. Es handelt sich um die leicht gedrehten Zähne von Narwalen, den Einhörnern der Meere.
Ja, das war natürlich, als die Nordlandfahrer bei den Waljagden ein Einhorn fanden, das zwar peinlicherweise im Meer lebte, nicht schnell wie der Wind war und in der Wüste verschwand, aber es hatte ein Horn. Da kann man nachträglich sagen, naja, was so ist.
Der Preis stimmte und so ließen sich kreative Händler etwas einfallen. Im Osten fand man riesige Mammutzähne und verkaufte sie als Original-Einhorn. Im Nordmeer jagte man seit dem 14. Jahrhundert Narwale. Der männliche Narwal hat einen 2 Meter langen Zahn, der ihm aus dem Maul wächst.
Im Angebot auch Narwal-Essenz.
Der Narwal ist eines der ältesten Tiere dieser Erde und Hüter uralter Weisheit. Er ist Urvater und Urmutter in einem und vereinigt die Energie der Delfine und der Einhörner in sich.
29,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Porto und Verpackung bei einhornessenzen.de.
Um 1630 flog der Schwindel mit den Narwalen auf. Die Preise brachen ein und retteten vielen Narwalen das Leben. Doch merkwürdigerweise auch den Glauben an die Existenz des Einhorns. Denn die damaligen Gelehrten dachten in Entsprechungen. Wenn es ein Meereseinhorn gibt, dann muss es auch eins auf dem Land geben. Schließlich hatten ja Cäsar und seine Zeitgenossen Einhörner in Germaniens Wäldern gesichtet.
Zwischen den Augenbrauen ein Horn, wild und stark.
Die Römer Plinius und Aelian berichteten darüber.
Sein Horn heilt unheilbare Krankheiten. Seine Stimme klingt widerlich.
Dann Marco Polo im 14. Jahrhundert in China.
Es lässt sich nicht durch Jungfrauen fangen.
Später gab es Sichtungen in Nepal und Indien. Im 17. Jahrhundert galt, möglich waren Einhörner durchaus.
Sie nährten es mit keinem Korn. Nur immer mit der Möglichkeit, es sei. Und die gab solche Stärke an das Tier.
Wo immer und wann immer Einhörner für möglich gehalten werden, da entstehen sie auch. Etwa in der Engelsburg, der Residenz des Papstes, auf den Fresken im päpstlichen Schlafgemach. Jochen Hörisch hat sie bestaunt.
Und man freut sich, wenn man nicht allzu sehr unter dem Tugendterror von Antisexismusprogrammen steht, freut man sich über die losgelassene Erotik, nackte Frauen in größerer Zahl tändeln in sehr eindeutiger Weise mit Einhörnern rum. Da ist im päpstlichen Schlafgemach nicht der Ansatz eines Zweifels daran, dass bis in das Innerste des Vatikans hinein die phallische Bedeutung des Einhorns deutlich ist.
Doch dann kam die Reformation. Die bunte Heiligen- und Marienverehrung, die opulente Sinnlichkeit der Darstellungen,
Sex, Crime und Einhörner,
gerieten unter Aberglaubenverdacht. Der Kirchenglaube sollte abstrakter, rationaler werden. Auch innerhalb der katholischen Kirche verhalfen diese Tendenzen den lustfeindlichen Tugendwächtern an die Macht. Das Trienter Konzil 1563 machte Jagd auf das Einhorn. Ziel war seine allmähliche Vernichtung. Die versammelten Würdenträger verboten
alles Unzüchtige in den bildlichen Darstellungen.
Gemeint war auch, Unikornologen sind sich da sicher, das Einhorn.
Und dann haben wir eben 1600, 1700, 1800, ist es sozusagen weniger präsent als vorher.
Das Einhorn zog sich zurück ins Private der Literatur und überließ den Bilderstürmern, den Fantasielosen, den Rationalisten und Aufklärern das Feld. Wir nicht.
Genau, dann wollen wir eine ganz klitzekleine Meditation machen.
Und vielleicht spürt ihr immer mehr die Liebe und diese Bedingungslosigkeit bei das Einhorn. Und auch Jesus ist da. Schaut euch liebevoll zu. Und nun steht das Einhorn, euer Einhorn, direkt neben Jesus. Und vielleicht fällt euch auf, dass sich diese Energie bündelt.
Im Jahre 1663 glaubte man, einen Existenzbeweis gefunden zu haben. Keinen der flüchtigen Einhornsichtungen, die es zuvor und auch später immer wieder gab, sondern fossile Reste, wie die in einer Kalksteinhöhle bei Quedlinburg. Ein noch heute bekannter Physiker, Otto von Guericke, setzte sie zusammen und konstruierte daraus ein Skelett mit Pferdeschädel und einem Horn auf der Stirn. Der in Hannover lebende hochherrschaftliche Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz zeichnete es ab.
Ich glaube so lange an Einhörner, bis die Wissenschaft beweist, dass es sie nicht gibt.
Wissenschaftlich erforscht sind Fossilien von kompakten Riesennashörnern. Mehr als 4 Meter lang, 2 Meter hoch, 4 Tonnen schwer. Sie lebten in Zentralasien und sind leider ausgestorben vor 51.000 Jahren.
Man merkt, wie viel Geist, wie viel Aufwand, wie viel Besessenheit investiert wird, um aus dem scheinhaften Einhorn doch wirklich wieder ein reales Einhorn zu machen.
Doch die gewaltigen Urzeit-Nashörner hatten keine Ähnlichkeit mit den richtigen Einhörnern, die wir aus Kunst und Literatur kennen, bestätigt der Zoologe Josef H. Reichholf.
Ich behaupte, wir kennen alle sogenannten rezenten Tierarten, das heißt Tierarten, die zumindest im Verlauf der letzten 10.000 Jahre existierten. Da sind einige ausgestorben, aber die sind bekannt, die sind fossil erfasst.
Aber es ist kein pferdeartiges Tier mit einem Horn auf der Stirn darunter, an die sich die Menschen hätten erinnern können. Da sind sich die Evolutionsbiologen sicher. Während Leibniz um das Jahr 1700 von seiner Existenz ausging, stellten etwa 100 Jahre später Aufklärer mit ihrem naturwissenschaftlich-rationalistischen Skeptizismus die Existenz von Einhörnern zur Disposition. Der Biologe Georges Cuvier appellierte:
Lasst uns nicht weiter in der Natur nach Tieren aus dem Mythos suchen, nach dem wilden Esel, dessen Stirn ein langes Horn als Waffe trägt.
Spirituell bzw. allegorisch wollte das Trienter Konzil dem Einhorn an den Kragen oder ans Horn. Und nun versuchen es die aufgeklärten Biologen. Doch deren Appelle fruchteten wenig. Im Zeitalter des Kolonialismus kam es wieder zu Einhornsichtungen. Der Kolonialbeamte Samuel Turner will zuerst eins gesehen haben, in Tibet, allerdings unscharf, weit entfernt. Neugierig geworden, recherchierte er weiter beim dortigen Raja.
Der Raja hatte, wie er mir erzählte, ein höchst ungewöhnliches Tier in seinem Besitz. Es sei eine Art von Pferd mit einem Horn, das ihm aus der Mitte der Stirn herauswuchs.
Zu sehen bekam es Turner jedoch nicht. In der Kolonialpropaganda tauchten sie auf, die Einhörner bei den Pygmäen, bei den Bantus. Der dunkle Kontinent versprach den Kolonialisten nicht nur Geld, sondern auch Abenteuer.
Bushmänner versicherten, ein Tier mit einem einzigen Horn mitten auf der Stirn, das gefährlich geradewegs nach vorne zeige,
im Inneren Afrikas, ein Tier wie ein Pferd mit einem Horn auf der Stirn,
gesehen von einem Buren, ein Hottentotte bestätigte, ein Einhorn.
Das scheinbar empirisch existierende Einhorn bekam um 1800 wieder massive Unterstützung vom mythologischen und dichterischen.
Seele!
Und Geheimnis.
Die Romantiker entdeckten es neu. Das Einhorn ist das Lockende, das Dunkle, das Verführerische, etwa bei Achim von Arnim.
Gejagt von allen Sonnenstrahlen, spring ich wie's Einhorn fessellos, bis ich am Abend von den Qualen mich flüchte in der Jungfrau Schoß. Sie könnt mit Spinngeweb mich fangen, doch ließ sie mich am Morgen los.
Für gute Literatur ist es natürlich wunderschön, gerade diesen Spannungsraum zwischen dem explizit innerweltlichen, fleischlichen auf der einen Seite und dem transzendentalen auszumessen.
Jochen Hörisch zeichnet in seinem Buch Das Tier, das es nicht gibt, das Einhorn als Grenzgänger zwischen dies und jenseits, zwischen Realität und Fantasie.
Sein oder nicht sein?
Egal.
Seele.
Genau an dieser Grenze scheint mir das Einhorn gewissermaßen sein Weideland zu haben.
Oh, dieses ist das Tier, das es nicht gibt.
Dann geht's aber wieder los mit einer Neubesetzung. Es wird dann erotisch, es wird impressionistisch, es wird lasziv, es wird Fern des Jäglerhaft. Und.
Und scheint nun endgültig in der schönen Scheinwelt der Fantasie angekommen zu sein. Und es vermehrt sich quicklebendig in der Kunst.
Etwa bei Arnold Böcklin, Salvador Dalí.
Und es inspiriert Literaten der Moderne. Unter ihnen
Paul Celan, Heimito von Doderer, Martin Walser, Umberto Eco.
Seit Jahrzehnten bevölkern Einhörner nun auch die Welt der Esoteriker. Initialzündung war der kitschige Fantasy-Roman von Peter S. Spiegel.
Das letzte Einhorn.
Einhörner sind unsterblich.
Es ist ihre Art, allein an einem Ort zu leben, gewöhnlich im Wald, in dem es einen klaren Teich gibt, worin sie sich spiegeln können. Sie sind nämlich ein wenig eitel, wohlwissend, dass sie die schönsten Geschöpfe der Welt sind und zauberische obendrein.
Das Einhorn wird in ein Mädchen verzaubert, vergisst fast ihr wahres Einhornwesen.
Mit dem Einhorn kann ich mich identifizieren.
Wird zurückverwandelt, befreit gefangene Kolleginnen, indem es tapfer den roten Stier besiegt.
Das ist natürlich für einen Einhornforscher, für einen Unikornologen wie mich, wirklich traurig mit anzusehen, auf welchem Kitschniveau das Einhorn verramscht wird. Es ist eben kein Rilke-Niveau.
Heute, wo so viele erleuchtete Indigo-Kinder geboren werden, die eine besonders hohe Schwingung haben, versammeln sich die Einhörner um sie und unterweisen sie bereits vor ihrer Geburt.
Diana Cooper und andere spirituelle Lehrerinnen kochen einen pinkfarbenen Einhorn-Eintopf. Alles kommt hinein.
Spiritismus, Mediumismus, Schamanismus.
Eine Prise christliche Mystik, Naturreligiosität, auf Wunsch gern auch angebräunt germanische.
Ein wenig Reinkarnations- und UFO-Glauben, Feminismus und Ökologie.
Eine Geschmacklosigkeit, die ich in aller Schärfe zurückweisen muss.
Unverzichtbar sind Engel, Drachen, Elfen.
Und niemand muss verzichten auf eine hierarchische, intergalaktische Einhorn-Föderation, die mit ihren Raumschiffen, angetrieben mit Christus-Energie, auf dieser Erde ein neues Atlantis schaffen.
Liebevoll, ordentlich, sauber, rein.
Es ist eine Protestbewegung, nicht nur gegen die Wissenschaften, sondern auch gegen religiöse Autoritäten und gleichzeitig aber auch nicht ein völliger Bruch.
Eine Protestbewegung, bestehend aus spirituellen Wanderern, resümiert der Religionswissenschaftler Michael Blume.
Genauso kann natürlich ein spiritueller Wanderer auch durch unterschiedliche Glaubens- und Mythensysteme wandern und für sich das heraussuchen, was ihr oder ihm gut tut. Und das ist dann sozusagen das pragmatische Motiv. Wahr ist, was mir gut tut.
Oh, dieses ist das Tier, das es nicht gibt.
Es ist weiter eine Sehnsucht da. Dieser Sehnsucht wird Ausdruck verliehen. Es ist von Christusenergie die Rede.
Mit der die Einhorngläubigen die Verbindung zum Christentum halten.
Jesus ist ein Einhorn,
das in den Schoß der Jungfrau Maria hüpft, Körper und Seele entgiftet und die Menschheit erlöst, in enger Kooperation mit dem intergalaktischen Rat der Einhörner.
Und wenn ihr das möchtet, dann legt euch auch in Gedanken zu eurem Einhorn. Und vielleicht möchtet ihr mit dem Einhorn jetzt ein bisschen kuscheln. Das stärkt eure Verbindung. Genießt einfach diesen Moment der Verschmelzung.
Einhorn, davor, Einhorn.
Das Tier, das es nicht gibt. Einhörner, Kulturgeschichte eines Irrtums. Feature von Rolf Kanzen. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Udo Schenk und Gabriele Blum. Ton und Technik Hermann Leppich. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger.
Einhorn, Einhorn, Einhorn.
Produktion Deutschlandfunk 2019.